Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Sie sind sauer, sie sind fassungslos, manchmal auch nur rundum traurig und oft schlicht verzweifelt. Menschen, die in der Veranstaltungswirtschaft arbeiten, weil nach wie vor keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, sind Veranstalter, Künstler, aber auch Caterer und überhaupt die Hotel- und Gastronomiebranche wirtschaftlich schwer getroffen von den Corona-Auflagen. Die Hilfsprogramme aber der Regierung für diesen Wirtschaftsbereich, sie greifen bisher jedenfalls nur unzureichend, so der Vorwurf der Branche. Und deshalb wurde heute erneut zu einem Protestmarsch in Berlin aufgerufen. Demonstriert wurde auch in Kiel. Hier gingen die Werftmitarbeiter und die der maritimen Zulieferbetriebe auf die Straße. Mehr zu beiden Themen gleich. Außerdem beschäftigen wir uns unter anderem noch mit der falschen Berechnung der Lkw-Maut in Deutschland. Und für Aktienbesitzer schon mal der Hinweis, die Zeiten, sie bleiben hart. Der Kursrutsch setzt sich unvermindert fort. Mehr dazu dann, wie gewohnt, am Ende dieser Sendung. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst schauen wir nach Berlin. Dort beraten seit dem Mittag die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über Maßnahmen, wie die steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen in den Griff zu bekommen ist, um ein Herunterfahren der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt doch noch verhindern zu können. Für uns beobachtet die Gespräche Theo Gers, den ich jetzt in Berlin begrüße. Herr Gers, wie ist der Stand der Dinge? Ist ein Ende der Gespräche absehbar? Gibt es vielleicht schon eine Einladung zu einer abschließenden Pressekonferenz?
Also Herr Hetzke, die Pressekonferenz hat noch nicht angefangen. Die Journalisten wurden um 3:30 ins Bundeskanzleramt eingeladen mit dem Hinweis, das sei kein Hinweis auf den Beginn der Pressekonferenz. Aber eins steht fest, Herr Hetzke, es wird ein stiller November werden, das wird fest. Mir fiel der Vergleich mit Allerheiligen ein, das ist ja für Katholiken stiller Feiertag am 1. November und diese Stille wird praktisch wahrscheinlich den ganzen November andauern. Wir wissen es noch nicht definitiv, aber der Lockdown wird wahrscheinlich am 2. November beginnen und damit 2 Tage früher als in der Beschlussvorlage, die wir heute tagsüber den ganzen Tag als Informationsgrundlage hatten. Und generell wird es so sein, alle Bürger sollen Kontakte außerhalb ihres Hausstandes auf ein absolutes Minimum begrenzen. Wirtschaftsminister Altmaier sagte heute Mittag im Bundestag, 10-15% weniger Kontakte seien nicht damit gemeint, sondern Minimum die Hälfte. Wir dürfen draußen nur mit Angehörigen des eigenen und eines anderen Hausstandes aufhalten. Keine privaten Feiern, auch nicht in Wohnungen. Die sind inakzeptabel. Und wir sollen generell auf private Reisen verzichten, auch zu Verwandten. Das sind wirklich massive Beschränkungen.
Das war jetzt der Blick auf Ihren, meinen und unser aller Alltag. Was ist denn inzwischen noch bekannt geworden? Es flackern ja immer wieder Eilmeldungen auf. Was zeichnet sich da noch ab?
Also es trifft, was die wirtschaftlichen Lockdown betrifft, eigentlich alles, was nicht Kita, Schule oder ein Produktionsbetrieb ist. Die 3 Bereiche bleiben offen. Auch der Lebensmitteleinzelhandel, da allerdings so, dass nur maximal ein Kunde pro 25 Quadratmeter Fläche in einen Supermarkt gehen soll. Das könnte zu Schlangen führen vor den Eingängen. Aber geschlossen wird alles, was in den Freizeitbereich hineingeht. Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spaßbäder, Schwimmbäder, Fitnessstudios. Dann zu der ganze Gastrobereich, also Bars, Clubs und Kneipen. Hotels nur noch offen für Geschäftsreisen, nicht aber für Privatreisen. Unterhaltungsveranstaltungen sind verboten und geschlossen werden auch bestimmte Dienstleister, Kosmetikstudios, etwa Tattoo-Studios, Massagepraxen, Friseure, aber auch Physiotherapeuten bleiben dagegen geöffnet. Natürlich immer mit Hygienekonzept.
Schraube anziehen ist das eine. Welche Hilfen werden denn wem angeboten, um über die Runden zu kommen?
Also es ist klar, dass die Regierung den Betroffenen, die von dem Shutdown, die durch den Shutdown ihre Betriebe schließen müssen, massiv helfen will. Wer wieder im November runterfahren muss, der soll eine Nothilfe erhalten für die Zeit des Lockdowns. Die beträgt 75% des Umsatzes. Die will der Staat ersetzen. Maßstab sind dabei die Umsätze vom November 2019. Die 75% gelten für kleine und mittlere Unternehmen. Größere Betriebe erhalten 70%. Und das wäre eine wirkliche Neuerung, denn bei den bisherigen Überbrückungshilfen wurden ja nicht die Umsätze erstattet, sondern Kosten, wie zum Beispiel Mieten oder Leasingraten. Jetzt, wie gesagt, Umsatzausfälle von bis zu 75%.
Da stellt sich ja die Frage, 75% des Umsatzes, woher, bitteschön, Herr Gers, kommt denn dann all dieses Geld für die Hilfen?
Nun, man rechnet mit Kosten von bis zu 10 Milliarden Euro. Woher kommt das Geld her? Nun, Olaf Scholz hat ja in diesem Jahr schon Rekordschulden aufgenommen, über 2 Nachtragshaushalte, insgesamt 218 Milliarden Euro. Da drin ist ein Posten für die sogenannten Überbrückungshilfen, die ich gerade schon erwähnte, knapp 25 Milliarden Euro. Und die sind bisher kaum abgeflossen. Stand gestern gerade mal 1,2 Milliarden. Da ist also noch Luft, Herr Hetzke. Insofern muss Olaf Scholz jetzt nicht noch mal mehr Schulden machen. Aber es wird bei den 218 Milliarden bleiben. Aber eben, er kann es aus den schon vorhandenen Reserven bezahlen. Grausam, vielleicht das noch als Hinweis, wird es im nächsten Jahr. Da will der Bund eigentlich mit 96 Milliarden Euro an neuen Schulden hinkommen. Auch da wird die Schuldenbremse ja nochmal ausgesetzt. Aber es sind ja Hilfen für Solo-Selbstständige und Ähnliches im Gespräch. Auch will Altmaier die Hilfen noch verlängern und ausweiten, einen Unternehmerlohn gewähren. Und das wird dazu führen, dass wir im nächsten Jahr wohl nicht 96 Milliarden Euro neue Schulden machen, sondern es geht in Richtung 120 Milliarden.
Theo Gerst über die Beratungen von Bund und Ländern über schärfere Corona-Maßnahmen als bisher und der Raum für die Pressekonferenz, ich sehe, es ist immer noch leer. Und die Stichworte wie Tagungen oder Messen sind ja bereits gefallen und viele der Beschäftigten in diesen Branchen, in der Veranstaltungswirtschaft, die fühlen sich im Stich gelassen. Die Förderprogramme der Bundesregierung würden nur bedingt oder auch gar nicht greifen. Viele stehen vor einem Scherbenhaufen und mit irgendwas wie Perspektive war es bisher jedenfalls auch nicht weit her. Nur Unsicherheit, Angst und eben auch Wut ist da und deshalb haben Mitarbeiter der Branche heute Flagge gezeigt. Andra Anja Dobrodinsky war für uns dabei.
Mit rund 10.000 Teilnehmern haben die Organisatoren gerechnet. Der Demonstrationszug startete am Mittag an verschiedenen Orten der Stadt. Darunter sind Tontechniker, Messebauer, Musiker, Konzertveranstalter, DJs, Clubbesitzer und viele mehr. Mehr als 1 Million Beschäftigte hat die Branche. Seit dem Frühling verdienen 9 von 10 Unternehmen gar nichts mehr. Alexander ist 27 Jahre alt und Event-Caterer. Er ist froh, dass er überhaupt noch etwas zu tun hat.
Wir haben sehr wenig Aufträge momentan, wenn dann in abgespeckter Variation. Und da bin ich noch einer der wenigen, die noch ausgewählt werden. Also ich habe Kollegen, die schon teilweise Insolvenz anmelden mussten, die ihr Auto verkaufen mussten, die hatten kein Geld mehr. Ich habe zum Glück ein bisschen was gespart, davon lebe ich jetzt, aber das hält auch natürlich nicht ewig lange. Ne?
Tom Koperek ist einer der Initiatoren des Bündnisses Alarmstufe Rot, das die Demo organisiert hat. Das größte Problem sind fehlende passgenaue staatliche Hilfen, sagt er.
Da die politischen Entscheider es in nunmehr 8 Monaten des faktischen Lockdowns für unsere Branche nicht geschafft haben, auch nur ansatzweise Lösungen zur Rettung des 6 größten Wirtschaftszweigs in Deutschland zu entwickeln.
Die Branche besteht zum großen Teil aus Solo-Selbstständigen. Viele von ihnen sind jetzt auf Hartz IV angewiesen. Auch die wenigen größeren Unternehmen der Branche klagen. Viele haben keinen Anspruch auf Überbrückungshilfen oder die Gelder reichen nicht aus, klagt Jörn Huber vom Pharmab Kommunikationsverband, der vor allem Eventagenturen und Messebauer vertritt.
Diese ganzen Unternehmen verbrennen in jedem Monat mindestens einen halben Jahresgewinn und das Monat für Monat. Und wenn man das mal vorausrechnet, bis wir wieder auf dem Ist-Niveau sind, brauchen wir 10 bis 15 Jahre, wenn ich jetzt noch Kredite aufnehmen muss und zum Überleben.
Auch Dirk Wöhler ist Unternehmer. Der DJ hat die Demonstration der Veranstaltungswirtschaft angemeldet und berichtet aus seinem Arbeitsalltag.
Habe Mitarbeiter in Kurzarbeit, habe trotzdem Auszubildende eingestellt zum 1.9., um einfach meine Zukunft zu sichern. Ich habe viele Solo-Selbstständige, die für mich arbeiten, die wissen nicht, was sie ihren Kindern zu Weihnachten kaufen sollen und das darf einfach nicht sein.
Unter den Demonstranten sind auch viele Musiker, sowie Schlagzeuger Norri von der Mittelalterband Corvus Corax. Die spielt immer noch Konzerte, vor allem im Freien und erfährt dabei viel Solidarität.
Und wir merken das auch, wenn wir dann CDs verkaufen, da kauft jeder mindestens eine. Sowas gibt es normalerweise nicht. Da merkt man schon, das ist eigentlich eine Spende.
Noch so ein Jahr könne die Band aber nicht durchhalten. Kürzlich trafen sich Vertreter der Veranstaltungsbranche mit dem Bundesfinanzminister. Der machte Hoffnung auf maßgeschneiderte Hilfen. Passiert ist seitdem jedoch nichts. Deshalb demonstrieren die Betroffenen heute zum 2. Mal.
Anja Dobrodinsky über die Demonstration der Mitarbeiter der Veranstaltungswirtschaft in Berlin. Und nicht nur Mitarbeiter der Veranstaltungsbranche sind heute auf die Straße gegangen und haben ihrem Unmut Luft gemacht. Auch die IG Metall Küste hat heute Mitarbeiter von Werften und maritimen Zulieferbetrieben zu einer Großdemonstration aufgerufen. In Kiel wurde gegen den zunehmenden Abbau von Arbeitsplätzen in diesem gerade für Norddeutschland wichtigen Wirtschaftsbereich demonstriert. Und auch hier fehlt den Beschäftigten eine Perspektive und eine Unterstützung von Seiten der Politik. Unser Korrespondent für das Bundesland Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, hat Stimmen und Stimmungen eingefangen.
Mehrere hundert Demonstrierende haben sich an diesem Morgen an der Kieler Förde versammelt. In ihrem Rücken schimmert das Ostseewasser, vor ihnen liegt der Schleswig-Holsteinische Landtag. Die Beschäftigten von Werften und Zulieferbetrieben wollen ein Zeichen setzen und die Politik auf die dramatische Lage ihrer Branche aufmerksam machen. Ramon Santorum-Treus, Betriebsratsvorsitzender bei German Naval Yards Kiel, formuliert es so.
Also die Lage bei uns im Betrieb ist beschissen.
Beschissen. Dieses Adjektiv ist gleich in mehreren Ansprachen an diesem kühlen Mittwochmorgen am Ostseeufer zu hören. Laut der Gewerkschaft IG Metall sind 3000 Arbeitsplätze in Norddeutschland akut gefährdet, davon etwa die Hälfte in Schleswig-Holstein. Nur einen Steinwurf entfernt haben am Ostseeufer gegenüber mit German Naval Yards und TKMS, Abkürzung für ThyssenKrupp Marine Systems, zwei wichtige Schiffsbauer ihre Produktionsstätten, die sich als Hersteller von Fregatten und U-Booten einen Namen gemacht haben. Sie stehen, ebenso wie der Bau von Kreuzfahrtschiffen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, für eine Kurswende, die die deutschen Schiffsbauer nach einem jahrzehntelangen Niedergang hingelegt haben. Weg von vielen großen Frachtern, rein in die Nischen und mehr Spezialisierung. Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, blickt zurück auf die Zeit vor Corona.
Und wenn wir heute mal 12 Monate zurückgehen, in den Herbst von 2019, dann können wir feststellen, dass der Schiffbau Perspektive hatte, dass die Krisenzeiten überwunden waren. Wir haben wieder Personal aufgebaut in den Werften und in den Zuliefererbetrieben. Wir hatten uns in den Nischen, in denen wir unterwegs waren, stabilisiert.
Durch Corona sei dieser Aufbau abgeschwenkt worden, so Friedrich. Die Klagen der Gewerkschaften seien berechtigt, sagt der Schiffbauexperte Stefan Krüger. Noch zu Jahresbeginn seien die Auftragsbücher voll gewesen. Nun sei die Branche steil abgestürzt, so der Professor der Technischen Universität Hamburg. Besonders düster sei die Lage für die Kreuzfahrtbauer in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, weil die Bestellungen der Reedereien eingebrochen seien. In Schleswig-Holstein sei die Branche insofern etwas besser gestellt, weil Marineschiffe weitergeordert würden. Doch auch hier habe die Pandemie die Betriebsabläufe gestört, sagt Krüger. Romina von Woltersdorf ist Gewerkschaftsvertreterin für die IG Metall bei TKMS.
Das, was wir brauchen, ist Planungssicherheit und Zukunftssicherheit und eben auch Standortsicherheit.
Diese Forderungen wurden so schon vor der Corona-Krise erhoben. Jahrelang hatte die Branche bei der Bundesregierung dafür getrommelt, den Bau von Überwasserschiffen zur Schlüsseltechnologie zu erklären. Das würde bedeuten, dass Aufträge von Behörden und Marineschiffen nicht mehr europaweit ausgeschrieben werden müssten, sondern dass die Bundesrepublik direkt bei den deutschen Herstellern bestellen könnte. Zwar sei der militärische Schiffbau inzwischen zur Schlüsseltechnologie erklärt worden, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, der Beschluss müsse aber auch umgesetzt werden, so der FDP-Politiker vor den Demonstrierenden. Es dürfe nicht bei einem Lippenbekenntnis in Berlin bleiben. Auch Buchholz beschreibt die Lage im Schiffbau als dramatisch.
Und jetzt geht es, das müssen wir ganz offen sagen, darum, dass wir zurzeit darum kämpfen müssen, jedes einzelne Unternehmen, auch die Zulieferunternehmen, die dazugehören, jeden einzelnen Arbeitsplatz, so es geht, in seiner Existenz zu bewahren. Das ist der Kampf, den wir zurzeit gehen.
Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister hatte zu der Kundgebung vor dem Landtag für die Demonstrierenden ein kleines Geschenk mitgebracht. Es war die Nachricht, dass die Kieler Werft German Naval Yards einen zweistelligen Millionenbetrag aus Berlin erhält, genauer aus dem dortigen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Eine gute Nachricht für die Beschäftigten und doch kaum genug, um für Sicherheit und Ruhe in der gebeutelten Branche zu sorgen.
Johannes Kulms über die Werftmitarbeiter, die auf ihre wirtschaftlich bedrohte Lage aufmerksam machen. Es war absehbar, dass das Bundesverkehrsministerium wieder mal als Depp der Nation dasteht, denn bei der Frage, ob die Lkw-Maut in Deutschland richtig berechnet wird, eine Frage, die vor dem Europäischen Gerichtshof landete, da hatte der EuGH-Gutachter im Juni in seiner Stellungnahme schon befunden, nein, so geht das nicht. Und wie so oft sind die Richter der Linie des Gutachters gefolgt. Mehr zu dieser erneuten Schlappe des Bundesverkehrsministeriums von Philipp Rayon.
Die deutsche Lkw-Maut wird seit Jahren falsch berechnet. Konkret geht es um die Kosten für die Verkehrspolizei auf Bundesfernstraßen. Diese stellt die Bundesrepublik seit Jahren anteilig den Lkw-Fahrern in Rechnung. Zu Unrecht, wie die höchsten europäischen Richter nun entschieden. Denn diese Berechnung verstößt gegen das Europarecht. Im konkreten Fall hat ein polnischer Spediteur knapp 12.500 Euro Mautgebühren von der Bundesrepublik zurückverlangt. Diese waren ihm für die Kosten der Verkehrspolizei berechnet worden. In seinem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ging es dann um die Frage, ob diese Polizeikosten überhaupt anteilig auf ihn abgewälzt werden durften oder ob das Europarechtswidrig war. Für ihn ist das heutige Urteil des EuGH daher ein erster Erfolg, sagt sein Rechtsanwalt Martin Pfnür.
Es ist ein Etappensieg. Die endgültige Entscheidung wird in dem Verfahren dann vor dem OVG Münster fallen. Klar ist, dass die Kosten der Verkehrspolizei nicht als Mautbestandteil berechnet werden durften.
Rechtsanwalt Martin Pfnür aus Görlitz vertritt noch 8 weitere Spediteure. Daneben gibt es noch mehr Mautzahler, die nun auf eine Rückzahlung hoffen dürfen, weil sie Ansprüche schon angemeldet haben. Der heute vom EuGH entschiedene Fall gilt daher als Musterprozess für die Speditionsbranche. Konkret musste der EuGH heute entscheiden, ob bestimmte Aspekte der deutschen Lkw-Maut mit dem Europarecht vereinbar sind. Denn die Maut beruht auf europarechtlichen Vorgaben. Die EuGH-Richter stellten heute klar, die Lkw-Maut darf nur Infrastrukturkosten beinhalten. Dazu zählen etwa die Ausgaben für den Bau von Autobahnen, ihren Betrieb oder die Instandhaltung. Die hier umstrittenen Polizeikosten aber nicht, erklärt EuGH-Pressesprecher Hartmut Ost.
Bei der Berechnung der Lkw-Maut dürfen die Kosten der Verkehrspolizei nicht berücksichtigt werden. Die Kosten der Verkehrspolizei entstehen nämlich nicht durch den Betrieb der Infrastruktur, sondern durch die Ausübung hoheitlicher Befugnisse.
Im konkreten Fall ging es um die Mautberechnung aus den Jahren 2009 bis 2014. Doch das Urteil ist auch für die Jahre danach wichtig, sagt Rechtsanwalt Martin Pfnür.
Die Kosten sind bis heute Bestandteil der Mautsätze, sodass dieser unionsrechtswidrige Anteil zu Unrecht erhoben worden ist und Transportunternehmen können diese zurückverlangen, sofern die Ansprüche noch nicht verjährt sind.
Die gesamte Branche hat daher heute mit großer Spannung auf das Urteil gewartet. Der Branchenverband, der Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL, freute sich daher in einer ersten Stellungnahme über das Urteil. Man sei nun vor allem über die Rechtssicherheit erleichtert. Vorstandssprecher Dirk Engelhardt.
Wir werden die Konsequenzen des Urteils prüfen. Die Verkehrspolizeikosten sind auch derzeit Bestandteil der Mautsätze. Und wir werden prüfen, ob es Mauterstattungsansprüche für unsere betroffenen Transportunternehmen gibt.
Für die Bundesregierung geht es dabei um viel Geld. Jedes Jahr um rund 200 bis 300 Millionen Euro Kosten der Verkehrspolizei, die den Lkw zuzurechnen sind. Diese kann die Bundesrepublik künftig über die Maut nicht mehr zurückverlangen. Die Maut muss daher wohl nun neu berechnet werden. Das Verkehrsministerium konnte trotz mehrfacher Anfrage am Nachmittag noch keine Stellungnahme zum Urteil abgeben.
Die deutsche Lkw-Maut wird seit Jahren falsch berechnet, Philipp Rayon über ein EuGH-Urteil. Die Deutsche Bank hat heute über ihren Geschäftsverlauf im dritten Quartal informiert und da zeigte sich, in den Monaten von Juli bis September wurde sogar ein Gewinn erzielt. In welchen Bereichen die Geschäfte gut liefen und ob das mehr ist als nur eine Momentaufnahme, diesen Fragen ist Mischa Erhardt nachgegangen.
182 Millionen Euro Gewinn sind es, die den Aktionären in der Bilanz der Deutschen Bank im dritten Quartal zuzurechnen sind. Vor allem das Investmentbanking hat der Bank das für Krisenzeiten gute Ergebnis beschert, also der Handel mit Anleihen und anderen Zinsprodukten, Währungen und das Beratungsgeschäft etwa bei Börsengängen. Dieser Bereich konnte seine Erträge um satte 43% im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Gleichzeitig konnte die Deutsche Bank ihre Kosten konzernweit um deutliche 10% herunterfahren.
Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem dritten Quartal,
sagte Deutsche Bank-Chef Christian Sewing heute Morgen im Nachrichtensender NTV.
Die Transformation zahlt sich aus. In allen Geschäftsbereichen haben wir unsere Ziele erreicht. Kostendisziplin ist da, stabile Bilanz. Von daher sind wir auf einem wirklich guten Weg.
Die Transformation ist im Kern ein rigider Konzernumbau und Sparkurs, bei dem bis Ende 2022 rund 18.000 Stellen in der Bank wegfallen sollen. In Deutschland plant das Geldhaus darüber hinaus, 100, also jede fünfte seiner noch rund 500 Filialen zu schließen. Sinkende Kosten bei gleichzeitig lebhaftem Handel an den Kapitalmärkten trotz, eigentlich aber wegen der Krise, sollen der Bank auch insgesamt in diesem Jahr ein positives Vorsteuerergebnis einbringen. Das sei erreichbar, unterstrich Finanzchef James von Moltke in einer Telefonkonferenz.
We think at this point, you know, a deterioration in the outlook wouldn't really impact.
Auch ein aktuell schlechterer Ausblick würde das Gesamtjahr nicht mehr wirklich stark beeinflussen. Außerdem haben wir sozusagen einen Extrapuffer eingebaut, der die ökonomischen Unsicherheiten berücksichtigt. Kurz, alles in allem gehen wir die Herausforderungen an und sehen einen guten Weg zu einem Vorsteuergewinn in diesem Jahr. Zu dem ausgewiesenen Gewinn in den vergangenen 3 Monaten trägt auch bei, dass die Bank ihre Risikovorsorge für faule Kredite im Vergleich zum 2. Quartal deutlich heruntergefahren hat.
Das ist gegenüber den Vorquartalen deutlich weniger. Also von daher, der leichte Gewinn kommt eben aus im Vergleich zum 2. Quartal deutlich niedrigeren Kreditabschreibungen und dem Investmentbanking, das allgemein momentan von der Covid-19-Krise profitiert.
So sind die Erträge in der Unternehmensbank weiter gesunken. Im Geschäft mit Privatkunden blieben sie immerhin stabil. Philipp Hessler, Bankenanalyst der Investmentbank Pareto.
Die Deutsche Bank hat zurzeit ganz klar Rückenwind von den Kapitalmärkten. Das sollte nicht so bleiben, hilft ihr aber aktuell. In den anderen Bereichen, denke ich, da muss sie noch weiter die Restrukturierung vorantreiben. Aber auf Sicht von 1-2 Jahren sollten dann dort auch die Ergebnisse besser werden. Allerdings natürlich mit dem großen Fragezeichen, wie geht es in der Wirtschaft weiter, was macht die Risikovorsorge.
Das 3. Quartal ist also ein kleiner Lichtblick für die Deutsche Bank. Vieles wird in den kommenden Monaten aber davon abhängen, wie stark und wie viele Unternehmen durch die Pandemie unter Druck geraten, sodass sie womöglich ihre Kredite nicht mehr bedienen können.
Mischa Erhardt über die Geschäftsentwicklung bei der Deutschen Bank, die also im 3. Quartal sogar Gewinne erzielt hat. Und wie haben die Anleger an der Börse darauf reagiert? Die Frage wird uns jetzt Jan Plate beantworten, der das Geschehen auf den Finanzmärkten heute für uns beobachtet. Was also, Herr Plate, sehen wir beim Aktienkurs der Deutschen Bank?
Also neben den aktuellen Zahlen bleibt zunächst mal noch die Frage, wie es weitergeht. Wie schwierig wird es im kommenden Quartal oder Anfang nächsten Jahres? Ja, und die Aktie der Deutschen Bank im Minus mit fast 1%, womit sich allerdings die Aktie der Deutschen Bank dennoch deutlich besser als der Gesamtmarkt hält. Da ist der DAX über den Tag immer tiefer ins Minus gerutscht. Seit vergangenen Freitag hat der DAX mehr als 1000 Punkte abgegeben. Die Nervosität ist zu spüren, da eben neue Corona-Beschränkungen näher kommen. Ja, und der DAX, der büßt jetzt fast 4% ein auf 11.558 Punkte.
Und die Entwicklung derzeit an der Wall Street, was sehen Sie da?
Die wichtigen und viel beachteten amerikanischen Aktienindizes, wie also zum Beispiel der Dow Jones, der S&P 500 oder die Technologiebörse Nasdaq, die verlieren auch deutlich durchschnittlich 2,5%.
Die bauen Konjunkturerwartungen nicht nur in Deutschland, europaweit. Wie sehr schlagen die sich beim Euro nieder?
Für den Euro geht's nach unten. Der Euro fällt auf 1,1756 $.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Beides ist ja bei schlechter Stimmung auf dem Aktienmarkt als Alternative oft gefragt, heute auch.
Also bei den deutschen Staatsanleihen ist das so. Sie sind heute sogar sehr, sehr gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen geht zurück auf minus 0,64%. Allerdings der Goldpreis, der gibt kräftig nach. Der verliert jetzt am Nachmittag gut $20 auf etwa $1.883.
Schauen wir noch auf weitere Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Da gab es heute ja eine Vielzahl von Nachrichten, so vom Essenslieferanten Delivery Hero, der seine Jahresprognose angehoben hat. Eigentlich finden Anleger so etwas ja gut, aber in dem heutigen Umfeld, wie sieht's da aus?
Da sieht es gut aus. Die Aktien von Delivery Hero, sie verteuern sich sogar um fast 1,5%, auch wenn einige auf dem Börsenparkett fragen, wann das Unternehmen dann vielleicht mal Gewinne macht.
Dann gab es noch 2 weitere DAX-Konzerne mit Informationen über den Geschäftsverlauf, nämlich vom Konsumgüterkonzern Beiersdorf und dem Chemiekonzern BASF. Wie fallen hier die Reaktionen aus?
Da sind die Reaktionen negativ. Der Nivea-Hersteller Beiersdorf, das 4. Quartal, dürfte schwieriger sein als das 3., heißt es vom Beiersdorf-Chef. Und nach Zahlen und eben vorsichtigen Tönen, da geht es für die Aktie von Beiersdorf im DAX um fast 6% nach unten. Während sich der Chemiekonzern BASF zwar ganz zuversichtlich zeigt und die Jahresziele soweit bekräftigt, aber dennoch die Sichtweite für die weitere Entwicklung bleibe gering, warnt der BASF-Chef. Und die BASF Aktien notiert auch mehr als 6% im Minus.
Dass mit Autos ordentlich Gewinne gemacht werden können, das zeigt der US-italienische Autobauer Fiat Chrysler. Wie wird das denn auf dem Parkett diskutiert?
Naja, auch der deutsche Autobauer Daimler hat ja zuletzt positiv überrascht, weil insbesondere China als wichtiger Markt sich erholt. Dennoch im Moment mit den Konjunktursorgen, mit hohen Infektionszahlen und wieder neuen Corona-Beschränkungen im Blick, da werden Autoaktien doch eher verkauft. Die Anteilsscheine von BMW, Daimler oder Volkswagen verbilligen sich um durchschnittlich 5%.
Jan Plate über den heutigen Handelstag an der Börse. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie gleich zur Sendung Kultur heute mit einem Gespräch über das Filmfestival in Cannes. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.